Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Heute haben wir Besuch aus der Schweiz im Deutschlandfunk Kultur. Zugeschaltet aus Zürich ist uns Ursus Wehrli, ein Künstler, ein Komiker, ein Kabarettist, ein Clown. Helfen Sie mir, Herr Wehrli, was machen Sie beruflich?
Ich nehme das alles. Die Bezeichnungen, die Sie da aufgezählt haben, sind alle wunderbar. Ich bin ja immer froh, muss ich selber nicht keine Schublade machen für das, was ich tue. Ich finde das auch so schön, dass man eben, ja, ich denke schon kunstschaffend, Bühnenkünstler, Kabarettist, aber halt auch visuell oder Autor. Ich habe wirklich verschiedene Gebiete, die ich sehr mag, und ich mag das auch vor allem, dass man das eben alles tun kann, ohne dass man eben sagen muss, nee, ich bin jetzt nur das oder ich bin nur das. Ne?
Ursus Wehrli, das möchte ich nochmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, ist berühmt geworden als ein Mann, der sehr gern aufräumt. Das begann vor knapp 20 Jahren mit dem Buch Kunst aufräumen. Das wurde damals ein Riesenerfolg, internationaler Riesenerfolg, und so ein Erfolg kann ja bekanntlich auch ein bisschen übermütig machen. In diesem Jahr ist nämlich erschienen von Ursus Wehrli Welt aufräumen. Da haben Sie sich aber was vorgenommen, Herr Wehrli.
Ja, das ist halt so. Man muss ja da immer noch ein bisschen was zulegen, kleine Steigerung. Und ich habe die Kunst aufgeräumt, dann habe ich den Alltag aufgeräumt, jetzt räume ich die Welt auf. Ja, wir sind alle gespannt, was als nächstes kommt. Ne?
Gibt es denn was Sie am liebsten aufräumen?
Möglichst großes Chaos mag ich natürlich ganz besonders. Das ist ja auch sehr befriedigend, wenn man das aufräumen kann. Nee, ich räume eigentlich all das am liebsten auf, was man nicht aufräumen sollte. Also am wenigsten gern räume ich da auf, wo man müsste. In der Küche, zu Hause, im Kleiderschrank und so weiter.
Welt aufräumen, so heißt das jüngste Buch von Ursus Wehrli. Das ist ein Fotobuch. Also auf der linken Seite sieht man die Situation bevor und auf der rechten Seite, nachdem Ursus Wehrli eingegriffen und für Ordnung gesorgt hat. Ich nenne mal ein Beispiel. Auf der linken Seite sehen wir eine herbstliche Wiese im Park voller bunter Blätter, wie man sie jetzt auch noch überall finden kann. Die liegen natürlich durcheinander. Rechts wurden dann diese Blätter fein säuberlich nach Farben sortiert und in schnurgeraden Rechtecken angeordnet. Also Haufen wären wahrscheinlich viel zu unordentlich. Herr Wehrli, war das viel Arbeit mit diesen Blättern?
Das war viel Arbeit, aber eine ganz großartige Arbeit. Das ist zum Beispiel so etwas, was ich mir immer schon gewünscht habe, weil natürlich so eine Herbstblattwiese mit bunten Blättern sehr chaotisch, eine super Ausgangslage, um da mal Ordnung zu machen. Aber ich wusste immer, das kriege ich alleine sowieso nicht hin. Und dann hatte ich tatsächlich eine Anfrage von Schweiz Tourismus. Die wollten den Herbst ein bisschen promoten und haben mich gefragt, ob man den Herbst nicht aufräumen konnte. Und dann habe ich gesagt, ja, prima, das wollte ich schon immer mal machen. Ihr müsst mir aber dabei helfen. Und dann hatte ich dann am Schluss 10 Leute und wir haben da Blätter eingesammelt und nach Farben sortiert. Und am Schluss hat es natürlich so ausgeschaut, wie wenn das ich ganz alleine gemacht hätte. So muss es ja sein. Aber allein hätte ich das wohl nicht geschafft.
Und der Schweizer Tourismusverband denkt wirklich, damit könne man Werbung machen?
Ich denke, für die Schweiz kann man natürlich damit wunderbar Werbung machen. Die Leute stellen sich die Schweizer immer sehr ordentlich vor, was sie tatsächlich auch an vielen Ecken auch ist, aber nicht überall. Und ich finde die Vorstellung schön, wenn man denkt, so, ich gehe jetzt in die Schweiz und da ist der Herbst schön nach Farben sortiert. Sollen die alle mal kommen und die werden dann merken, dass es nicht überall so ist. Ne?
Begonnen hat das ja alles, wie gesagt, mit dem Band Kunst aufräumen im Jahr 2002. Darin finden wir 18 Bilder der klassischen Moderne, also Klee, Kandinsky, Macke und so weiter. Ein Bruegel ist auch dabei, ein alter Meister. Und diese Bilder haben Sie dann aufgeräumt. Vielleicht schildern Sie das mal selbst, Herr Wehrli. Wie haben Sie denn die Kunst aufgeräumt?
Ich bin ja ein eifriger Museumsgänger und ich liebe ja Kunst und auch moderne Kunst, aber irgendwann fiel mir einfach auf, dass in den modernen Kunstwerken einfach immer ein ziemliches Durcheinander herrscht. Und ich habe mir überlegt, ob man das vielleicht nicht ein bisschen ordentlicher machen könnte. Und habe dann eigentlich ganz simpel die kindliche Aufgabe aufzuräumen. Jeder weiß, wie das geht. Groß zu groß und klein zu klein und lang zu lang und grün zu grün. Einfach immer schön alles sortiert und ich habe die Bilder dann einfach nach diesen Aufräumprinzipien neu sortiert und habe die den Originalen gegenübergestellt. Und das gab natürlich ganz wunderbare Antipoden. Und oftmals waren auch die aufgeräumten Bilder schöner wie die unaufgeräumten. Oder
Aber
man
ein
hat
Bild habe
natürlich
ich jetzt noch
damit.
nicht vor Augen. Also ich nehme mal ein Beispiel. Es gibt diese berühmte Farbtafel von Paul Klee. Das ist ein Gemälde von verschiedenfarbigen Quadraten, meistens am Rand sind es nicht mehr Quadrate, aber egal. Und die scheinen an einer scheinbar wahllosen Anordnung, liegen die so nebeneinander. Und Sie, Herr Werli, haben daraus dann lauter Stapel gemacht, den gelben Stapel, den roten Stapel und so weiter. Und das finden Sie tatsächlich schöner, ja?
Ich habe ja da quasi Paul Klee statistisch geordnet, wenn man so will. Es ist ja sehr übersichtlich. Man weiß jetzt genau, woran das mal ist und wie viel Blau, wie viel Rot da ist. Und das ist für alle Kunsthistoriker natürlich interessant zu wissen, wann war mehr Orange und wann war mehr Hellblau bei Paul Klee.
Ja, unbedingt. Also ob aufgeräumte Kunst auch noch Kunst ist, darüber sprechen wir vielleicht ein andermal. Auf jeden Fall, dieses Buch wurde, wie gesagt, ein weltweiter Erfolg. Deswegen haben sie dann gleich nachgelegt mit noch mehr Kunst aufräumen. Und man konnte denken, na, jetzt nochmal dasselbe, rot zu rot, blau zu blau. Aber nein, auch, also eines meiner Lieblingsmotive ist ein Bild von Jackson Pollock. Sagen wir mal, ein wildes Durcheinander von Farbklecksen, also das Original auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite sehen wir fünf sauber versiegelte Farbdosen. Sehr schön.
Ja, ich habe das dann im zweiten Buch ein bisschen konsequenter gemacht. Ich habe zum Beispiel auch die Pelztasse von Meret Oppenheim. Da habe ich dann einfach links diese bekannte Pelztasse, die im MoMA in New York steht, und rechts dann einfach eine Porzellantasse und ein Hase daneben, quasi der Pelz vom Hasen. Und so habe ich die Sachen so ein bisschen auseinander oder in Ursprungszustände zurückversetzt. Oder der schwarze Kreis von Malevich war dann ein Ballon, den man in die Luft rausgelassen hat, so Geschichten. Oder ein pointillistisches Bild, wo man alle Punkte von Pointillismus eingesammelt hat in einer Plastiktüte. Und das ging eigentlich noch viel schneller wie beim ersten Buch. War ein bisschen konsequenter und halt einfach nochmal eine Weiterführung. Ne?
Ja, genau, Sie mussten die einzelnen Elemente nicht mehr so sortieren. Dann ging es
Genau.
weiter in Richtung, ja, weiß nicht, Happening oder Aktionskunst. Also Sie haben dann Fußballmannschaften aufgeräumt, Schulklassen, Familien in Ihrem Wohnzimmer. Und jetzt auch mal was fürs Ohr, fürs Radio. Sie räumen Gedichte auf. Das hören wir uns mal an. Wie immer zuerst das Original.
Heidenröslein von Goethe. Sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heiden. War so jung und morgenschön, lief er schnell, es nah zu sehen, saß mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Knabe sprach, ich breche dich, Röslein auf der Heiden. Röslein sprach.
Also Heidenröslein von Johann Wolfgang von Goethe. Ursus Verli sagt auch beherzt alle drei Strophen auf. Das sparen wir uns jetzt, aber jetzt hören wir mal den Anfang der aufgeräumten Version.
Ach an, auf, auf. Brach, breche das, der. Denkst dich, doch du, eben ein, er, es. Ewig Freuden half. Heiden, 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 Heidenröslein. Ich, ihr Jungkein, Knab, Knabe, Knabe, Leiden, Leiden.
Das Heidenröslein in der alphabetischen, also aufgeräumten Version von Ursus Verli. Kompliment, Herr Verli. Trotzdem muss ich gestehen, auch hier gefällt mir das Original besser. Wie geht's Ihnen?
Ich finde es ja wunderschön, dass man da, ich will immer gar nicht werten. Mir gefällt einfach, dass man, erstaunlicherweise kam ja quasi durch die aufgeräumte Version, liebt man vielleicht das Original umso mehr oder man legt den Fokus eigentlich auf das, was eben nicht aufgeräumt ist oder so, wie es eigentlich im Original ist. Und das mag ich ja einfach auch, wenn man, oft ist es ja so, wenn man den Fokus auf was anderes legt, dass dann das Gegenteil plötzlich wichtig wird. Und in dem Sinne will ich da überhaupt nicht werten, was ich schöner finde. Ich meine, die aufgeräumte Version ist mehr so quasi Dadaismus, kann man sagen, ne?
Ursus Verli im Deutschlandfunk Kultur und er kann uns auch was darüber erzählen, wie man über 30 Jahre lang ein Paar bleibt. Ursus und Nadeschkin, das ist ein Komiker- oder Kabarettduo. Seit 1987 treten die beiden gemeinsam auf. Auch in Deutschland waren sie häufig auf Tournee. Und wer die beiden vielleicht nicht kennt, hören wir hier mal einen kleinen Ausschnitt aus dem jüngsten Programm.
Ich bin hinten. Falls du mich suchst, ich erhole mich ein bisschen hinten.
Dann gehst du jetzt einfach.
Ja, ich bin schon weg.
Ja, schön. Ich wollte mich
du bist noch... ja noch hier.
Ja, aber ich wollte mich noch umziehen.
Ach so, ja, das kann ich gut verstehen.
Ja. Also nicht, dass es sich bei dir nicht auch lohnen würde.
Wer? Eben. Ich bin hinten.
Also dann hast du jetzt entschieden, dass du zuerst gehst. Okay.
Ich brauche nicht unbedingt zuerst zu gehen. Möchtest du zuerst gehen?
Ja, also ich gehe gern zuerst.
Okay.
Aber ich will dir da jetzt nichts wegnehmen. Sonst gehe ich zuerst und nachher gehst du zuerst. Einfach nicht, dass am Schluss gar keiner geht, weil das wäre dann blöd.
Ja. Also nein, ich möchte
einfach, dass du sagst, was du willst.
Ja,
dass du nachher wieder hinten bist und dann, oh, ich wäre so gerne vorne.
Ich will nur nicht, dass du denkst, ich schicke dich raus.
Nein, aber jetzt höre ich da schon raus, dass du gerne noch etwas bleibst und das ist auch für mich voll okay.
Ursus und Nadeschkin, das Duo aus der Schweiz und dessen eine Hälfte ist heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, Ursus Werli nämlich. Herr Werli, diese Passage, die wir gerade gehört haben, klingt erstmal so natürlich wie so ein spontaner, improvisierter Dialog, aber ich kann mir vorstellen, dass Sie das alles ganz genau geprobt haben, oder?
Ja, eigentlich lieben wir ja die Improvisation, aber dann am Schluss sind wir dann doch eigentlich sehr pedantisch und es muss dann so sein, wie es eben geschrieben ist. Obwohl auch da, muss ich auch sagen, wir ändern dann doch manchmal auf der Bühne wieder Dinge, weil wir uns plötzlich den einen oder anderen Satz einfach nicht mehr glauben. Und da sind wir eigentlich auch sehr genau, dass wir sagen, ach nee, komm, das hast du jetzt schlecht gebracht, obwohl das der richtige Satz ist. Versuch's nochmal oder versuch's nochmal anders. Und das kann schon immer wieder geschehen und so entsteht das Programm auch immer wieder neu und verändert sich dann doch über die Wochen und Monate. Und es ist immer ein Hin und Her zwischen dieser Impro und der Genauigkeit, die wir eigentlich lieben.
Also es gibt ja politisches Kabarett. Ich glaube, das machen Sie eindeutig nicht. So in manchen Szenen oder beziehungsweise auch noch mehr so in Ihren Anfängen, finde ich, haben Sie auch sehr an Clowns erinnert. Früher haben Sie auch noch jongliert und Kunststücke gezeigt, so in Richtung Zirkus, ne?
Ja, das hat sich ein bisschen verändert. Wir haben tatsächlich, wir waren ja eigentlich Straßenkünstler früher mit Einradfahren und Jonglieren und all das. Aber wir haben dann immer mehr auch die Ironie schätzen gelernt oder das Weglassen von Dingen. Oft hat es sogar damit angefangen, dass wir für einen Auftritt irgendwas vergessen hatten, tatsächlich. Und wir mussten dann den Leuten erklären, was jetzt wäre, was natürlich dann genauso lustig oder witzig sein kann. Und wir haben dann gemerkt, dass uns das eigentlich noch viel besser gefällt, wenn man Sachen weglässt, aber darüber spricht oder halt eben die Ironie in den Sachen sieht. Und heutzutage sind wir, ich glaube, so gesellschaftskritisch kann man schon sagen, die Tagespolitik ist tatsächlich etwas, was uns mäßig interessiert. Also ich lese ja zwar regelmäßig die Zeitung und bin informiert, aber ich merke immer, ich will mich nicht über einzelne Politikerinnen oder ausgesetzte Personen mokieren oder lustig machen. Das finde ich jetzt nicht so interessant, deswegen haben wir uns mehr so auf lebenslange oder gesellschaftsübergreifende Themen spezialisiert, kann man sagen.
Wir haben da ja gerade so einen vielleicht nicht untypischen Paardialog gehört. Das Duo Ursus und Nadeschkin gibt es seit 34 Jahren. Das ist wirklich selten. Wie haben Sie das geschafft, Herr Werli?
Ja, das fragen Sie mich mal. Also ich meine, das ist wirklich immer wieder erstaunlich. Das finden wir selber unglaublich, dass das seit 34 Jahren jetzt schon geht, weil wir eigentlich schon nach 3 Monaten damals gesagt haben, komm, jetzt machen wir nächste Woche, machen wir diesen Auftritt noch und dann ist aber dann auch gut. Und das hat sich eigentlich, die ersten 10 Jahre war das ein ständiges Thema. Machen wir noch, aber dann hören wir dann auch auf, weil wir eigentlich von Anbeginn an immer auch wieder gegensätzliche Ansichten hatten oder halt Meinungsverschiedenheiten. Das war eine anstrengende Beziehung, kann es immer noch sein, aber irgendwie leben wir davon, dass wir uns immer wieder herausfordern und wir haben beide irgendwie diese Ausdauer oder auch finden immer aufhören wäre ja einfach, das geht ja immer, aber jetzt wollen wir eigentlich gucken, wie kommen wir da noch ein Stück weiter oder geht nochmal eine Tür auf und tatsächlich, erstaunlicherweise geht immer wieder nochmal eine Tür auf und das finden wir beide sehr spannend, auch wenn es über die Jahre auch natürlich manchmal sehr anstrengend sein kann, weil man sich natürlich einfach nicht, wir lassen nicht locker. Kann man sagen.
Gegenseitig, beide.
Gegenseitig, ja genau. Wir können da manchmal ziemlich auf unseren Ansichten beharren und da kann es dann anstrengend werden. Also das ist wahrscheinlich auch der Unterschied zu einer privaten Liebesbeziehung, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben ja mehr so eine Arbeitsbeziehung, wo man natürlich nicht in erster Linie die Harmonie sucht, wie in einer privaten Beziehung, sondern eben auch weiß, es lebt davon, dass man eben verschiedene Welten und Universen ist, die da zusammenkommen oder eben manchmal auch aufeinanderprallen.
Genau, um das hiermit also klarzustellen, Ursus und Nadeschkin sind privat kein Paar, aber haben seit 34 Jahren eine sehr produktive Arbeitsbeziehung. Wenn Sie da sich so gegenseitig auf die Nerven gehen, wie lösen Sie das dann? Muss dann eine von Ihnen nachgeben oder gibt es einen Kompromiss?
Nee, wir haben immer gemerkt, nachgeben ist eigentlich die langweiligste Lösung, vielleicht eine harmonische, aber das ist mehr so ein Rückschritt. Wir sind ja oft auch zu dritt im Proberaum mit unserem Regisseur, dem Tom, der auch seit 30 Jahren dabei ist, und der ist ein knallharter Begleiter, Schiedsrichter, Psychiater, Coach, was auch immer, Regisseur halt hauptsächlich, und er fördert das auch immer, dass man sagt, dass er irgendwie sagt, nee, lass uns nicht nachgeben, sondern gucken, wenn der eine jetzt das will, wie dann die andere zu ihrem auch kommt, aber oft verschmelzt. Es gibt ja dann tatsächlich immer was, was eine Duo-Situation ist. Es ist halt eben nicht so, dass wir zwei Einzelkünstler sind, sondern es entsteht immer was. Und wir wissen ja auch aus Erfahrung mittlerweile, am Ende wird es zu was führen, auch wenn wir am Anfang noch finden, dass ich kriege jetzt meine Sache nicht durch. Ne? Aber es geht ja oft dann auch darum zu gucken, wie kann ich das irgendwie verschmelzen oder zusammenfügen mit dem, was der Partner oder die Partnerin sagt.
Und wie erarbeiten Sie sich dann ein neues Programm? Das aktuelle heißt der Tanz der Zuckerpflaumenfähre. Daraus haben wir vorhin diesen ganz kurzen Ausschnitt gehört. Als Sie damit in Berlin waren, haben wir das mitgeschnitten. Also bevor Corona solche Reisetätigkeiten lahmlegte, sitzen Sie dann beide am Schreibtisch oder treffen Sie sich auf der Bühne? Wie läuft das, wenn Sie ein neues Programm erarbeiten?
Auch da haben wir eigentlich immer schon sehr ungeplante, unvorhersehbare Strukturen. Also wir haben natürlich schon die Zeiten, die wir uns nehmen, wo wir sagen, okay, die nächsten 3 Wochen sind wir da in dem Raum. Was dann genau geschieht, können wir aber wirklich im Voraus oft nicht sagen. Es gibt Situationen, wo wir halt stundenlang am Tisch sitzen, tatsächlich. Aber dann gibt es Momente, wo wir einfach im Raum spielen, improvisieren, oder oft kommt jemand mit einer Idee und dann gucken sich die anderen beiden das an und dann fügt man was dazu und dann geht das ein Stück weiter und dann oft natürlich kommt der Punkt, wo man nicht mehr weiterkommt oder es wird jetzt irgendwie langweilig oder das führt nirgendwo hin. Dann lässt man es wieder liegen, arbeitet an was anderem. Also es wäre auch ganz schwierig, oftmals wollen Leute bei uns mal zugucken in der Probe und wir sagen immer, eigentlich geht das nicht, weil wir können nicht garantieren, dass an dem Tag, wo man dann da ist, auch wirklich was passiert, oder wir können nicht garantieren, dass eine außenstehende Person versteht, was da gerade abläuft. Mhm. Aber am Ende kommt was raus, aber ich würde schon sagen, wir arbeiten aufwendig und kompliziert und viel über Umwege und Ecken, und der direkte Weg geht bei uns eigentlich nicht. Also es gibt ja viele Kollegen, die sagen, ich setze mich jetzt mal 3 Wochen hin und schreibe, dann nehme ich mir einen Regisseur und dann inszenieren wir das oder so. Aber das würde nie funktionieren. Also wir brauchen eigentlich immer alles durcheinander. Ja, davon lebt das eigentlich.
Ein Lob auf das Durcheinander vom großen Aufräumer Ursus Werli. Wer hätte das gedacht? Ursus Werli wurde vor 52 Jahren in der Schweizer Stadt Aarau geboren, ist Linkshänder und gelernter Typograf. So viel verrät uns der Verlag, aber mehr nicht. Herr Werli, was waren Sie für ein Kind?
Ich würde mal behaupten, ein sehr offenes Kind, viel interessiert an verschiedenen Dingen, lebhaft wahrscheinlich schon. Dann auch wieder mehr so in den Teenie-Jahren mehr so einzelgängerisch drauf, würde ich mal behaupten. Also wir waren vier Kinder in der Familie, ich war der Jüngste, da war eigentlich immer viel los. Aber ich weiß, was mir noch so sehr präsent ist, eben, dass es so eine Phase gab, wo ich dann irgendwie meine Ruhe wollte und ich habe mir dann mein Zimmer im Keller eingerichtet und habe da meine Welt gehabt. Und das war dann so eine 2-3 Jahre so eine Phase. Und dann habe ich mich dann schon eben für diesen Typografieberuf interessiert, weil mich das Grafische, das Visuelle, die Schriften und Ästhetik, das hat mich immer schon interessiert.
Waren Sie denn so ein Spaßmacher, so der Klassenclown?
Der Klassenclown in dem Sinn war ich nie, das ist ja so tatsächlich so ein Klassiker bei auch Bühnenkollegen. Aber was wirklich auffällig war, ich habe mich immer hinten angestellt und versteckt, wenn es darum ging, irgendwas vor der Klasse machen zu müssen oder in einem Schultheaterstück mitzuspielen. Also ich wollte auf gar keinen Fall mich exponieren.
Ah ja, das ist Ihnen dann ja erfolgreich gelungen.
Das ist genau, seit 34 Jahren. Aber ich finde schon, ich habe gerne halt auf, würde ich jetzt behaupten, damals schon auf unterhaltene oder witzige Art manchmal so halt Kommentare gemacht oder Sachen begleitet oder im kleinen Kreis Freunde oder Freundinnen zum Lachen gebracht. Das schon, das weiß ich noch, aber halt eben nicht vor Publikum.
Und den Typograf, das ist im Grunde genommen, wenn man so will, ja auch schon eine Vorarbeit zu Ihrer Kunstaufräumtätigkeit später, oder?
Ja, kann man ein bisschen so sagen. Natürlich, alles ist sehr unbewusst. Aber ich habe da tatsächlich viel gelernt über halt Ästhetik, den goldenen Schnitt und wie man halt Sachen zeigen kann, weil mich das auch vorher schon interessiert hat. Und was auch mir immer wieder in den Sinn kommt, wenn ich drüber nachdenke, dass ich eigentlich auch früher schon als Kind schon gerne Listen gemacht habe oder Sachen, meine Musiksammlung oder irgendwelche Magazine oder so, halt das habe ich schon immer gemocht, dass ich dann irgendwie die Übersicht hatte oder in Sachen eine Struktur geben, das war mir schon nahe, glaube ich, ja.
Das Duo Ursus und Nadeschkin haben Sie und, wir sollten mal auch Ihren korrekten Namen nennen, Nadja Sieger, Nadeschkin, 1987 gegründet. Herr Werli, da waren Sie 18 Jahre alt. Sie wussten dann doch, also das ging mir jetzt ein bisschen rasant, der Typograf und der Mensch, der Listen macht und plötzlich gründet der so ein Clowns-Duo. Wie ist dazu gekommen?
Meine Typografielehre dauerte 4 Jahre und ich habe relativ schnell, so nach 2,5 Jahren, habe ich gemerkt, das ist nicht meine Welt. Ich mag zwar quasi das Thema Typografie und so, das war alles okay, aber die Vorstellung, dass ich ein Leben verbringe, dass ich Aufträge erfülle, die da so reinkommen von Leuten, die irgendein Plakat oder irgendeine Broschüre oder was wollen, das, die mich eigentlich gar nicht so interessiert, das habe ich gemerkt, das werde ich nicht schaffen in Zukunft und habe dann versucht, was zu suchen, wo ich kreativ, freischaffend, selbstständig sein konnte und dann irgendwie kam mir die Idee, ich tingle jetzt durch die Städte und mache was auf der Straße, ich werde Straßenmaler oder Musiker. Oder dann habe ich mit Jonglieren begonnen, weil ich dachte, man muss ja irgendwas können, was die anderen nicht können, sonst gibt es ja kein Geld in den Hut. Und relativ unüberlegt oder einfach mal so in eine Richtung habe ich mir das so vorgestellt. Und dann habe ich einen Zirkuskurs besucht, einen Sommerkurs in Wiesbaden tatsächlich in Deutschland. Und da habe ich Nadja zum ersten Mal gesehen, Nadja Sieger aus Zürich. Wir haben uns vorher nicht gekannt. Und dieser Kurs war so grottenschlecht und langweilig, dass wir zusammen diesen Kurs geschwänzt. Kann man das auf Deutsch sagen? Kann man
ja
sagen,
ne?
Genau. Wir haben uns da vor den Kursstunden gedrückt und sind einfach in die Innenstadt von Wiesbaden und haben da Sachen ausprobiert, weil Nadja konnte ein bisschen Einrad fahren und Breakdance. Und das hat sie mir beigebracht. Ich habe ihr Jonglieren beigebracht. Und so haben wir unsere ersten Auftritte gemacht.
Und so füllte sich dann der Hut?
So füllte sich der Hut, obwohl ich weiß, am Anfang haben wir eigentlich den Leuten gesagt, ihr braucht uns nichts in den Hut zu tun, gebt uns Feedback. Wir wollen Feedback. Und dann haben die Leute mit uns zu reden begonnen. Und dann hat auch mal einer gesagt, oh, übrigens nächsten Samstag hat meine Freundin Geburtstag, könnt ihr da vielleicht vorbeikommen? Oder ich habe eine Vernissage in der kleinen Galerie und dann haben wir da was gemacht und dort. Und so hat sich das entwickelt und ich würde sagen, es hat 2-3 Jahre gedauert, bis wir dann zum ersten Mal auf einer richtigen Theaterbühne waren.
Und da waren dann die Zweifel auch so, nach 3 Monaten hören wir jetzt wieder auf, die waren dann vorbei?
Nee, diese Zweifel, die waren nie vorbei und sind auch heute tatsächlich noch da, das können wir beide wirklich ehrlich so sagen.
Ach.
Es hört sich ein bisschen kokettierend an.
Ja.
Ne? Und das ist ja nicht so,
ach du, wenn man schon dann wieder. Mal Profi,
genau, wenn man mal Profi ist, kann man auch nicht sagen, ich höre morgen auf oder es könnte morgen zu Ende sein, aber wir leben eigentlich immer nach diesem Prinzip, es wäre natürlich jetzt, der Bremsweg wäre ein bisschen länger, weil wir haben ja Verträge, aber wir wollen eigentlich immer so arbeiten, dass es eben morgen zu Ende sein könnte oder dass man soll das auch immer wieder aufs Spiel setzen. Diese Sicherheit haben wir nie gesucht und so hat das von Anfang an, war das immer ein bisschen Risiko oder ausloten oder an Grenzen gehen, versuchen, was ist möglich und dann aber immer gucken, wie ist das Feedback der Leute. Und was ich ja super finde, an Straßentheater, das empfehle ich wirklich vielen Menschen, Bühnenmenschen, die ich manchmal sehe, wo ich denke, geh du lieber erstmal auf die Straße und mach da dein Ding. Und dann wirst du nämlich merken, dass alle Leute davonlaufen, weil es nicht interessant ist. Und die Straße ist ja so ehrlich, ne? Wir haben natürlich da auch Sachen gemacht und gemerkt, oh, jetzt scheint es uninteressant zu werden, weil die Hälfte der Leute geht, ne? Und dann merkt man natürlich sehr schnell, wir müssen das ändern, sonst haben wir kein Publikum.
Ja. Ja. Und Sie lassen sich auch beide Freiräume, das nochmal kurz angemerkt, Solo-Projekte zu verfolgen. Sie räumen die Kunst und die Welt auf und Nadja Sieger schreibt Drehbücher und macht bei Filmproduktionen mit. Ich habe alle Wörter aus dem aktuellen Duden unter dem Buchstaben V auswendig gelernt. Von Wabonspiel bis Vuvuzela kann ich alles. Das ist natürlich nicht von mir, sondern von Ursus Werli. Der hat nämlich im vergangenen Jahr ein kleines Buch veröffentlicht. Heute habe ich beinahe was erlebt. Ein Tagebuch. Also wenn man so will, ein Büchlein passend zur Corona-Pandemie. Herr Werli, hat das Buch etwas mit Corona zu tun, weil Sie Auftrittspause hatten?
Tatsächlich ist es vor Corona entstanden. Das ist eigentlich ein Buch von Einträgen, die über Jahre entstanden sind. Und es wurde vor Corona fertiggestellt, kam dann gleich zu Beginn der Pandemie. Perfektes Timing kam das raus in die Buchläden, die dann zu hatten. Aber ja, interessanterweise war das da natürlich ein Thema, weil ja dann die Leute sich so genau aufs Tagebuch schreiben oder auf so zurückgezogene Tätigkeiten konzentriert haben und plötzlich war das so eigentlich zeitgemäß, hat gut gepasst, so ein Tagebuch. Ne?
Einen weiteren Eintrag möchte ich gern zitieren, der gehört zu meinen Liebsten. Heute war ich zum ersten Mal im Reimverein. Wir nennen uns den Dichtungsring. Ich habe gelernt, Wand, Rand, Pfand, Holland und Handstand. Das nächste Mal reimen wir auf Kolik. Zitat zu Ende. Reimen Sie mal auf Kolik, Herr Werli.
Vielleicht Symbolik? Das wäre doch was Schönes, ne?
Ich hätte jetzt gedacht Komik.
Kolik und Komik?
Ja.
Nee, das muss ja, so ein guter Reim, der muss ja mindestens jetzt drei Silben, die müssen irgendwie stimmen. Ne? Deswegen finde ich jetzt Symbolik und Kolik schon noch ein bisschen. Aber das lernt man ja dann in diesem Reimverein. Aber dann mehr
im Dichtungsring, verstehe.
Ja, genau.
Clowneske Komiker Ursus und Nadeschkin sind auch schon zweimal im Zirkus Knie aufgetreten. Was ist denn das Besondere daran, für Sie im Zirkus zu arbeiten? Also in so einer richtigen Manege.
Zirkus ist wirklich großartig in seiner Form, anstrengend. Zirkus in der Schweiz, muss man sagen, ist auch ein bisschen anders wie in Deutschland. Ich habe schon oft mal gehört, deutsche Kollegen, die sagen, ach, ihr müsst doch nicht zum Zirkus, euch läuft es doch gut quasi. Und in der Schweiz ist das ein bisschen anders. Da gibt es den Nationalzirkus, den Knie, das ist eigentlich so ein bisschen das Größte jetzt in unserer Branche, das man machen kann, weil man hat da wirklich ein volles Zelt jeden Abend mit 2200 Menschen, die ringsum sitzen, was schon mal großartig ist, diese Energie, die von allen Seiten kommt. Man hat diese Manege, die von allen Leuten gut gesehen wird, von halt oben, man ist schön ausgeleuchtet, man hat wirklich so ein bisschen das Hexenkessel-Feeling und kann erstaunlich fein arbeiten und alle kriegen das mit. Und man hat, was ganz wunderschön ist, wirklich das ganze Volk von der Gesellschaft, das ist schon anders als im Theater, was immer noch so ein bisschen diesen elitären Anstrich hat, wo nicht alle Leute hingehen. Und Zirkus ist für alle, da sind auch Kinder dabei, da sind ältere Leute, da sind von links bis rechts alles querbeet. Und das mögen wir, das gefällt uns, dass man halt eben wirklich alle erreichen kann. Und von daher ist es schon sowas, was wir auf keinen Fall jedes Jahr machen wollten oder würden, was wäre viel zu anstrengend. Und mal zwischendurch ist das großartig.
Ursus Werli ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur und spricht daher freundlicherweise Hochdeutsch mit uns. Sie treten, wie gesagt, nicht nur in der Schweiz auf, sondern auch in Deutschland, auch in Österreich. Macht das für Sie, jetzt abgesehen von Schweizerdeutsch und Hochdeutsch, macht das für Sie einen Unterschied? Sind die Publika, Publikums, Publikume verschieden?
Die Publikatas, die sind verschieden, aber man muss schon sagen, diese ganze Sprachumstellung, das ist schon mal eine große Geschichte für uns. Da fallen halt gewisse Sachen wirklich weg, wo wir immer wieder merken, also erstmal müssen wir viel weglassen, weil sich das nicht übersetzt oder weil es halt vom kulturellen Hintergrund irgendwie nicht passt. dann, je länger, dass wir in Deutschland sind, desto mehr kommt dann wieder dazu, weil wir dann plötzlich wieder so ein bisschen in der deutschsprachigen Routine sind, wo eigentlich sich wieder das Programm füllt mit deutschspezifischen Sachen, die dann in der Schweiz wieder nicht gehen. Also dieses Hin und Her ist manchmal schwierig. Also das ist schon mal so ein großer Unterschied. Und dann ist halt ein großer Unterschied tatsächlich, wenn man zu Gast ist in einem Land, ist erstmal die Voraussetzung anders, auch dem Publikum gegenüber. Also in der Schweiz sind wir quasi, wir gehören zu denen, wir sind halt eben auch Schweizer. Und in Deutschland merken wir immer, wir sind ein bisschen die Exoten, die Schweizer, die jetzt nach Deutschland kommen. Und natürlich haben wir diesen Schweizer Akzent, den wir nicht loswerden. Da kann es sein, dass die Deutschen auch mal über Sachen lachen, nur wegen dem Akzent. Für die können wir quasi gar nichts. Und dann gibt es kulturelle oder regionale Unterschiede, wie überall, würde ich sagen. Aber in Deutschland sind die nochmal sehr viel extremer wie in der Schweiz, weil das Land halt einfach größer. Also wir stellen fest, Süddeutschland und Norddeutschland, komplett anderes Publikum, wirklich. Und erstaunlicherweise
ist das Norddeutsche... Können Sie es mal anschaulich machen?
Das norddeutsche Publikum ist ein bisschen reservierter, zurückhaltender, ich würde jetzt mal behaupten, genauer, guckt ein bisschen genauer, nicht gleich von vorne weg da, euphorisch, sondern jetzt lass uns erst mal gucken, ob das was ist. Ne? Und im Süden stellen wir immer wieder fest, dass die Leute einfach gerne mal, sie haben sich entschieden, heute haben wir einen lustigen Abend, wir haben ja das Ticket gekauft, das wird super und das wissen die schon um 7:55, bevor es losgeht. Und es kann sein, dass man reinkommt und die Leute schon johlen und klatschen, als ob man irgendwie schon, was weiß ich, gemacht hätte. Und wir denken immer, jetzt wartet doch erstmal ab. Wir haben ja noch gar nichts gemacht. Ne? Vielleicht ist es ja gar nicht so gut, wie ihr jetzt hofft oder denkt. Und wir merken, dass das Norddeutsche ist ein bisschen näher mit dem Schweizerischen eigentlich, weil wir haben dieses Zurückhaltende, ist uns eigentlich dann doch näher. Es ist sehr interessant, was wir da antreffen. Und wir lernen nie aus, was es eben noch gibt, ne, in Deutschland.
Ursus Werli hat zuerst die Kunst, schließlich die Welt aufgeräumt. Was bleibt denn da noch, Herr Werli? Was müsste noch dringend aufgeräumt werden? Was meinen Sie?
Ja, ich habe ja, eigentlich ist es ja wie bei meiner Bühnentätigkeit, nach jedem Buch habe ich gedacht, so, jetzt reicht's, jetzt, das war's jetzt. Ich kann das jetzt nicht mehr steigern, das Aufräumen. Aber wenn man sich natürlich mal damit, wenn man die Box der Pandora mal geöffnet hat, dann kommt da immer mehr. Ich kriege auch viele Zuschriften oder ich laufe durch die Stadt und sehe dann wieder dies oder das. Oder man, die Ideen hören eigentlich nicht auf und deswegen kam es ja jetzt auch bis zu der Welt. Und es gibt schon so Ziele, zum Beispiel die Alpen würde ich gerne mal nach Größe sortieren. Das wäre doch schön, ne? Aber da bin ich jetzt, ich bin da noch dran mit der...
Ja.
Mit der Bundesverwaltung der Schweiz.
Ja, da brauchen Sie dann ziemlich großes Team.
Großes Team und die wollen auch, dass ich dann garantiere, dass ich die auch wieder zurückstelle, die Alpen, wenn ich sie mal verschoben habe und so Geschichten. Ja.
Nein, sonst, ich habe gedacht, haben Sie...
Es ist ja schön, wenn man Ziele hat. Ne?
Ja, haben Sie in jüngster Zeit mal nachts in den Himmel geguckt? Diese Sterne da, ein Durcheinander, finde ich.
Ich habe tatsächlich mich da schon mal rangewagt und es gibt im dritten Buch gibt's eine Doppelseite, wo ich den Sternenhimmel aufgeräumt habe. Die habe ich dann einfach schön aufgetürmt. Aber das war natürlich nicht ganz komplett, weil das ist ja unendlich da oben. Also von daher könnte man da vielleicht schon, vielleicht ist nach der Welt, kommt das Universum jetzt dran zum Aufräumen und dann vielleicht das Nirvana, ich weiß es nicht, aber ich glaube, die Arbeit geht nicht aus.
Okay. Das wünsche ich Ihnen, Herr Werli. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren, Ursus Werli.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Die Bücher von Ursus Werli sind übrigens alle im Verlag Kein und Aber erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.